Ich bin ja so dankbar dafür, dass Gott Menschen nimmt, die nicht perfekt sind. Als die erste, ich sag mal, Lobpreisband zusammengestellt wurde im Alten Testament, da wurden Leiter bestimmt und dann hat man Musiker gesucht. Trompeter, Harfenisten, Leute, die, ich sag mal, das Schlagzeug gespielt haben, waren natürlich unterschiedliche Instrumente da. Und was mich daran so fasziniert ist, die sind nicht gegangen und haben die, gibt es Hamburger Philharmoniker?
Ja.
Okay, gut. Weil die haben nicht die Hamburger Philharmoniker geholt, sondern die sind auf die Straße gegangen. Und haben gesagt, kannst du Trompete spielen? Dann komm mit, du bist mein Mann. Und er hat, oder sie wurden zusammengeholt, weil sie eins auf dem Herzen hatten, Gott anzubeten. Es kann sein, dass ich in dieser Predigt einiges wiederhole von dem, was ich am letzten Wochenende gesagt habe, weil bei mir so viele Gedanken rumschwirren. Ich weiß nicht mehr, was ich letzten Sonntag so richtig gesagt habe. Und das Thema heute wird ähnlich sein. Es wird fortführen. Es wird nochmal vertiefen. Also, wenn man Sachen mehrmals hört, ist es sowieso besser, weil dann sacken die besser. Wir haben am letzten Wochenende gehört, dass es wichtig ist, wenn wir den Herrn anbeten, weil er anbetungswürdig ist, dass es auf unser Herz ankommt. Also nicht nur da sitzen oder dastehen und singen, sondern eine Verbindung schaffen zu dem, was ich tue, zu Gott. Das sollte ja mein ganzes Leben so sein. Alles, was ich tue, sollte in Verbindung mit Gott geschehen. Auch wenn es ganz banale Dinge sind. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn ich jetzt zu Aldi gehe und dort einkaufe, ganz banale Sachen. Was hat Gott damit zu tun? Ja, ich habe jetzt keine Lösung dafür so richtig. Aber alles zu tun aufgrund der Dankbarkeit, die ich Gott gegenüber habe, dass ich zum Beispiel in einem Land lebe, wo ich mir eigentlich alles kaufen kann, was es gibt, auch Dinge, die ich gar nicht brauche. Wir haben gehört, dass wir wirklich ständig in diesem Lobpreis sein sollten. Warum? Aus der Geschichte von David letzten Sonntag haben wir gehört, er war ein Mann des Lobpreises. Er hat auf dem Feld gesessen und Lobpreis gemacht. Und das hat ihn stark gemacht. Deswegen kamen die Leute und haben gesagt, du, wir haben da Goliath. Erstmal nicht bewusst, aber Gott hat sie dahin geführt. Wir haben da Goliath und wir brauchen jemanden, der gegen ihn kämpft. Und David hatte keine Angst. Und dann ist auch gut zu wissen, darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, was ich eigentlich für Dinge in der Hand habe, wenn ich Gott lobe und preise. Ich nenne es mal Waffen. Die Bibel hat ja auch die Rüstung als Beispiel. Und da sind ja auch einige Teile und unter anderem auch das Schwert als Waffe, den Helm, das Schild für die Füße. Also schon sehr sinnbildlich. Und wenn ich jetzt auf das Gebet umschwenke und auf den Lobpreis, was ja auch vertontes Gebet ist oder sein kann, dann ist es wichtig zu wissen, was, habe ich letzten Sonntag auch gesagt, was sagen meine Worte in die sichtbare und in die unsichtbare Welt? Was haben sie für Wirkung? Und da möchte ich ein Beispiel nehmen. was hoffentlich alle kennen. Paulus und Silas im Gefängnis. Apostelgeschichte 16. Die Geschichte endet damit, dass alle Gefängnistüren aufgegangen sind, dass man ein Erdbeben spürte, dass sich Gott verherrlicht hat. Der Kerkermeister hat sich bekehrt. Und nicht nur er, sondern sein ganzes Haus. So kommen alle, die in diesem Gefängnis waren, eigentlich glorreich aus dieser ganzen Geschichte raus. Und eigentlich ist es ja wahnsinnig. Paulus war ja mehr so ein Typ, der für den ja wichtig war, die Nachfolge, Jesu Nachfolge, dass er ihm nachfolgt. Für ihn war wichtig, dass er das Evangelium verbreitet. Und mit dieser Prämisse ist er morgens aufgestanden. Dann werde ich mal wieder die Nachfolge, die mir im Herzen ist und die Mission heute mal wieder anpacken. Und was er auch wusste ist, er ist bereit zu leiden. Das sind so also die Hintergründe. Und dann ging er los. Ab Vers 16. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte und ihren Herrn durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir, im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die Obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuführen oder auszuüben uns nicht erlaubt sind, da wir Römer sind. Die Volksmenge stand ebenfalls da. Die Hauptleute rissen ihnen die Kleider vom Körper und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Das war die Ausgangssituation. Zum einen, sie verkündigten. Zum anderen, die Frau rennt ihnen hinterher, sie ist schon lästig. Dabei sagt sie ja nichts Falsches. Aber wer sagt das? Das sagt dieser Geist, der in dieser Frau ist. Und da sieht man mal, wen Jesus alles benutzt oder benutzen kann, um seine Wahrheit in die Welt zu rufen. Aber was passiert? Ach du Schande, diese Frau gehörte ja jemandem und der verdiente an ihr und jetzt nicht mehr, weil der Geist nicht mehr da war. Also, Kleider runter, ab in den Knast und geschlagen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch ähnlich, dass er sagt: Heute Morgen aufgestanden, ich gebe immer mein Bestes, alles funktioniert, Und dann passiert mir das. Wir hatten mal unseren Gründungspastor der Gemeinde. Den haben wir immer noch, aber der ist jetzt nicht mehr der Pastor. Seine Frau ist schwer krank geworden. Die hatte Pankreaskrebs. Und ich weiß noch und sehe es vor mir, wie er vor der Gemeinde steht und sagt, Herr, hab ich nicht alles für dich getan? Hab ich nicht alles für dich geopfert? Und jetzt passiert so etwas. Du lässt so etwas zu? Geht's dir vielleicht ähnlich? In der Situation zur Auflösung muss ich noch sagen, wir als Gemeinde haben also tagelang gebetet und sie ist geheilt worden. Das ist ja ein Krebs, der eigentlich unheilbar ist. Und der Arzt, der Professor, der sie operiert hat, hat auch gesagt, er weiß gar nicht, was da geschehen ist. Wir wussten es aber, weil wir gebetet haben. Und wie geht es dir? Hast du eventuell auch so eine Situation, wo du denkst, man schlägt mich, man reißt mir die Kleider vom Leib. Wie sagt man so, man macht mich nackig vor allen. Und das nur, Jesus, weil ich dich liebe. Warum denn? Vielleicht war Paulus und Silas, vielleicht waren die beiden ähnlich, als sie dann abends blutend, denn so eine Rute, mit einer Rute geschlagen zu werden und keine Kleider anzuhaben, da platzt die Haut schon ganz schön auf. Da sitzen sie im Gefängnis und der Kerkermeister wird beauftragt, verwahrt sie sicher. Warum eigentlich dieser Zusatz? Ist doch völlig Quark. Denn das Gefängnis ist so, wie es ist. Sicherlich gibt es da vielleicht, umso tiefer du kommst, umso weniger Chancen, was da auszubrechen. Aber zu den beiden sagt der Kerkermeister, verwahrt sie sicher. Mensch, nachher, ach, man weiß ja nicht, wenn da schon der Geist ausgefahren ist, weil die uns was gesagt haben und sicher ist sicher. Und ich glaube, die fanden ihre Situation auch nicht ganz so prickelnd. Sie lagen da nieder auf ihrem Stroh wahrscheinlich, spürten die Schmerzen. Vielleicht hat Paulus gesagt, und so puste mal so ganz leicht über die Wunden, damit die Kühlung bekomme. Pflaster hatten sie nicht, Verbandsmaterial hatten sie nicht. Und wir wissen, wenn wir uns wehgetan haben, geschnitten oder was, nach einer gewissen Zeit lässt der Schmerz so ein bisschen nach. Und dann um Mitternacht. Aber vielleicht noch unter diesen leichten Schmerzen besannen sie sich darauf, das zu tun, was sie in dieser Situation tun konnten. Sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen. Es kann in unterschiedlichster Form sein. Das kann durch Gebet sein. Herr, ich danke dir, dass du ein großer und guter Gott bist, dass du mit mir gehst und dass du hier uns in diesem Gefängnis auch durch dieses Gefängnis führen wirst. Und wir segnen all die Wärter, die um uns herum sind. Und wir danken dir, dass es uns besser gehen wird, weil du ein Gott bist, der einfach die Wunden, die man bekommt, auch, sagen wir mal, heilt. Und Silas fing an, großer Gott, wir loben dich. Und dann stimmt Paulus mit ein. Und die fangen an zu singen da. Und die um sie herum, die müssen denken, haben die einen Vogel oder was ist denn jetzt los? Danke, Herr, dass du mit uns bist. Danke, Herr, dass du dich verherrlichst. Wie schwer fällt dieser Ausspruch? Wie schwer fällt uns dieser Ausspruch? Herr, ich danke dir dafür, dass du dich verherrlichst in dieser Situation. Und leider ist es ja so, dass diese Verherrlichung erst später sichtbar wird. Die wird ja nicht in dem Moment sichtbar, die wird ja später sichtbar. Und selbst Jesus war in Situationen, denken wir, als er im Garten Gethsemane war, wo er gebetet hat und wusste, was auf ihn zukommt und sagte, Mensch, Vater, kannst du diesen Kelch nicht an mir vorbeigehen lassen? Muss ich denn da wirklich ans Kreuz? Das soll ich tun, aber ich will gerne das tun, was du möchtest und nicht das tun, was ich möchte. Und dann saßen sie da und sangen. Keiner weiß, wie lange. Und auf einmal begann, vielleicht ist es ein bisschen zu grummeln, und dann gingen auf einmal die Türen auf, oder dann ging die Tür auf. Sie wissen ja noch nicht, was draußen passiert ist. Im Block sind die sicherlich gewesen, oder die Ketten, die da drum waren, fielen ab. Da saßen sie. Was ist denn nun los? Was ist denn hier passiert? Und sie haben ja gar nicht konkret gebetet. Sie haben ja gar nicht gesagt, Herr, hol uns hier raus. Das war's nicht. Sie haben einfach nur Danke Gott gesagt, dass du da bist, dass du uns hier trösten wirst. Dafür loben wir dich, dafür preisen wir dich. Und bang, ging die Tür auf. Die Ketten fielen ab. Und sie waren ja eigentlich frei, jedenfalls frei in dieser Zelle. Und dann werden sie aufgestanden sein und gingen an die Tür und schoben die Tür auf. Und auf einmal sahen sie, der Mensch nebenan, da ging auch die Tür auf. Und der Kerkermeister, der hatte gedacht, die sind alle schon weg. Er wollte sich umbringen. Nee. Wir sind ja alle noch hier. Und was hat Paulus dann wahrscheinlich gemacht in der Situation? Der hat angefangen zu predigen. Der hat dem Kerkermeister gesagt, wessen Geisteskind sie sind. Was Gott, was Jesus alles für ihn getan hat. Und dann sieht ja der Kerkermeister dieses Wunder, was geschehen ist. Er sagt, wow, das gibt's doch gar nicht. Das kann ja wirklich nur was Übernatürliches sein. Und er bekehrt sich, und dann sicherlich den Tag drauf das ganze Haus. Und was ist da passiert? Gott hätte ja auch nur diese eine Tür aufmachen können, weil das waren ja seine Leute. Und nee, was hat er gemacht? Also zu seinen Engeln gesagt, geht mal da in dieses Gefängnis und macht mal alle Türen auf. Alle Türen. Da muss was los gewesen sein. Und das ist die Kraft, die Gott, ich sag mal, schickt, die Gott hat, die Gott jedem von uns zur Verfügung stellt, wenn wir anfangen, A, an das zu glauben, was wir machen, warum wir es machen. Die haben sich ja nicht einfach da nur hingesetzt, haben angefangen, kommen, lassen wir ein paar Lieder singen. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich da verprügelt worden wäre. Da habe ich was an, naja, okay, weiß man nicht. Da hätte ich vielleicht was anderes. Ach. Ihr wisst ja, Männer sind ja da ein bisschen komplizierter und schmerzempfindlicher als Frauen. Die hätten da, hätte ich vielleicht rumgejammert. Sie haben nicht gesagt, komm, Herr, mit deiner Kraft und öffne die Türen. Sondern er ist alleine gekommen. Weil sie gehorsam waren, ihm gedankt haben und ihn gepriesen haben. Und diese Kraft, die da eigentlich zu spüren ist, das ist diese Auferstehungskraft. Weil ja Gott zu uns sagt, sein Wort, das habe ich aber letzte Woche schon gesagt, dass wir sogar mehr tun werden, als Jesus getan hat. Jesus hat Tote auferweckt. Jesus hat Kranke geheilt. Jesus hat Dinge verändert durch sein Gebet. Durch die Kraft, die er hatte vom Vater, hat er die ganze Umgebung in Aufruhr gebracht. Und dann sagt die Schrift, das wirst du auch tun. Du wirst sogar noch mehr machen. Jetzt frage ich mich, was ist das, diese Auferstehungskraft, die Gott in uns hineingelegt hat? Denn da ist sie. Die müssen wir bloß mal aktivieren. Und die, die es vielleicht schon gemacht haben, die merken, da passiert eine ganze Menge. Das habe ich vorhin das Beispiel gebracht von dem Krebs. Es ist jetzt, ich will damit nicht sagen, und das wissen wir aus Erfahrung, dass es immer so ist, dass Leute gesund werden. Da fragst du dich dann, kann man ja den Gott fragen, wenn man bei ihm ist, warum hast du es da gemacht und da nicht gemacht? Weil ich habe die Antwort nicht. Aber soll es uns hindern, es nicht zu tun, nicht daran zu glauben, dass diese Auferstehungskraft in uns ist und zu sagen, ich bete, ich mache Lobpreis, ich missioniere, ich bete für Leute, dass sie gesund werden, dass sie Gott erkennen. Gott weiß alles. Und Gott weiß, wo ich meinen Samen lege, in dem, was ich tue und wie er aufgeht und wie er begossen wird. Und diese Auferstehungskraft, die hat auch der Teufel gespürt. Denn der hat ja kein Interesse daran gehabt, dass das so passiert dort im Knast, wie es passiert ist. Jesus ist derjenige, der das, was der Teufel mit uns machen will, zunichte gemacht hat. Wie es im Hebräer heißt. Und wie er gesagt hatte, Matthäus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dir, uns, ist diese Macht auch gegeben. Die Frage ist, wie wenden wir sie an, wie setzen wir sie um? Nicht einfach nur losrennen. Kann manchmal in die Hose gehen, ein bisschen überlegen, wie kann ich das, was ich habe, dieses Fund, was Gott mir gegeben hat, vermehren. Da muss jeder selbst gucken, wie er das vermehren kann. Wir sehen Jesus, die Kraft, die Auferstehungskraft beim Stillen des Sturms. Wir sehen ihn, als er 2000 Dämonen ausgetrieben hat und die sind dann in die Schweine und dann weg waren sie. Da gibt es so viele Beispiele. Wenn immer wir im Namen Jesu hingehen, verändern sich Dinge. Nicht, weil ich, Rainer, zum Beispiel zu dir gehe und für dich bete und du fühlst Besserung. Das wäre nicht mein Verdienst, sondern es wäre Gottes Verdienst. Und ich will es einfach mal machen. Ich möchte einfach mal für dich beten und möchte dich segnen. Sagst du mir nochmal deinen Namen? Habe ich Horst Dieter. Horst Dieter, genau. Herr Jesus, ich danke dir für Horst Dieter. Ich danke dir für sein Herz. Ich danke dir dafür, dass du ihn lieb hast. Vater, und du siehst ihn hier mit all seinen Beschwerden und Krankheiten. Vater, und wir wollen sagen im Namen Jesu, dass Heilung in seinen Körper fließen soll. Dass Kraft in seinen Körper fließen soll. Er soll getragen werden von deinem Frieden und von deiner Freude. Er soll getragen werden von all den Menschen, die um ihn herum sind. Herr, und du möchtest ihn aufrichten. Herr, wir bitten für Aufrichten. Wir bitten für Kraft. Wir bitten um Heilung. Herr, wir stellen uns auf dein Wort und wir wollen dieses Wort in Anspruch nehmen, wo du sagst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sich eins werden, um zu beten, für was sie beten, es wird passieren. So beten wir für Horst Dieter im Namen Jesu. Heilung soll fließen, Kraft soll fließen. Wir danken dir für die Dinge, die du an ihm tun wirst. Amen. Auferstehungskraft. Auferstehungskraft. Das Schlimme, sage ich mal, ist, dass wir Menschen oder auch wir Christen in dem Fall manchmal Vorstellungen haben und vergessen, dass Jesus weit mehr über alle Maßen geben und über Bitten und Verstehen gibt. Jesus gibt über Bitten und Verstehen. Bloß weil wir es nicht verstehen, heißt es nicht, dass es da ist. Es gibt so viele Dinge in der Natur, die wir eigentlich so nicht erklären können. Die Luft, kannst du die Luft erklären? Wenn wir sie nicht hätten, wären wir nicht hier. Die Pflanzen wären tot, alle wären tot, wenn der Sauerstoff nicht da wäre. Fangen wir doch an, diese Auferstehungskraft, die wir haben, die wir im Gebet haben, die wir im Lobpreis haben, fangen wir doch an, sie in uns aufzunehmen, beziehungsweise bewusst zu sein, dass wir sie haben. Und gehen wir wie David mit seiner Schleuder mutig voran. Gehen wir mutig voran. Ich erinnere mich immer, als unsere Kinder noch kleiner waren, die Mädels sind ja nur 5 Jahre älter als Daniel. Und Mädchen, jedenfalls unsere Mädchen waren so, dass die irgendwann ab einem gewissen Alter bestimmte Dinge nicht mehr tun wollten. Da ist eine Spinne, da ist das, da ist das. Und dann kam Daniel, der kleine Knirps, und sagte, wo soll ich euch wieder helfen? Ja, und geht hin, nimmt die Spinne, macht die weg. Oder was auch immer, macht das, was die Mädels nicht wollten. Sowas wünsche ich mir auch für mich. Dass ich einfach hingehe zu jemandem und sage, Wo kann ich helfen? Wo kann ich für dich beten? Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist manchmal schwierig, aber es ist Wort Gottes. Warum sollen bestimmte Dinge funktionieren oder da sein und andere nicht? Bloß weil wir es vielleicht noch nicht in der Form erlebt haben? Packen wir es an. Gehen wir. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er mir zur Seite steht. Und dass alle Dinge, die passieren, mir zum Besten dienen werden. Zweifel ist ein Wort, was eigentlich in der Bibel nicht vorkommt. Wir haben manchmal Zweifel, aber Gott zweifelt nie an uns. Er sagt, er beruft dich, er gibt dir Gnade, er sagt, du bist, nicht du kannst sein oder du würdest, nein, du bist. Und es gibt über jedem von euch gibt es eine Aussage Gottes. Du bist. Manchmal kommen Menschen und sagen und haben den Eindruck von Gott, dir bestimmte Worte sagen zu sollen. Und dann sagen sie, ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagen möchte, du bist. Dann setzt du dich hin. Und dann kommt noch einer und sagt dir das. Weil Gott ein Gott ist, der dich nochmal stärken möchte in der Aussage, die du hast. Da kann ja jeder kommen und sagen, du bist. Aber wenn ein anderer kommt und das auch noch wiederholt, dann muss wohl was dran sein. Und dann setzt du dich hin und dann überlegst du, was wurde da gesagt? Will ich das sein? Bin ich das? Und dann stelle ich fest, ich bin es. Gott gibt mir ja nichts Neues. Ist ja alles schon da. Er macht's bloß vom Sichtbaren ins Unsichtbare. Und ich kann euch sagen, der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Und Jesus steht schon da, hat so das Handtuch drüber und sagt, du brauchst nicht bestellen, ich weiß, was du kriegst. Weil er weiß, was uns schmeckt. Weil er weiß, was wir auch gerne haben. Gott ist ja nicht so ein Gott, der uns zwingt, bestimmte Dinge zu tun, die ja nun völlig daneben sind. Also habe ich etwas erlebt und ich kenne kaum einen, nee, ich kenne keinen, der der Meinung ist, dass Gott mir Dinge gibt, Lasten auflegt oder in Berufung stellt, die überhaupt nicht mein Ding sind. Guckt mal in eurer kramt mal in eurem Innern und fragt mal, was hat der Herr mir gesagt, was möchte ich tun, was muss ich tun? Und in allem, was du tust, denke daran, du bist ein Überwinder. Du bist ein Überwinder. Du hast diese Auferstehungskraft. Aktiviere sie. Vertraue nicht auf deine Möglichkeiten, sondern vertraue auf Gottes Möglichkeiten. Und die sind viel besser als das, was du dir jetzt vorstellst. Gott öffnet alle Türen. Und nur er ist derjenige, der die Türen öffnet. Das Einzige, was du tun kannst, ist, deine Herzenstür zu öffnen. Und zu sagen, Jesus, komm herein. So wie wir vorhin gesungen haben, das Volk Israel hatte Blut an die Türen gestrichen, damit der Engel nicht reinkommt. der Feind nicht reinkommt und tötet, weil dieses Blut, das Blut Jesu, wie eine Barriere da war und es abgehalten hat. Und dieses Blut hat er an dieses Kreuz bringen lassen, durch seine Person. Aber das Kreuz ist ja nicht mehr das, was wir anbeten, sondern wir beten den lebendigen, gnadenvollen, großen Gott an. Deswegen haben wir vorhin auch nach dem Abendmahl Herr, deine Gnade gesungen. Denn alles, was passiert, passiert nur durch Gnade. Aber keine Gnade, die ich mir verdienen muss, sondern Gnade als Geschenk. Lass dich heute Morgen schenken. Und sagen, Herr, ja, ich möchte diese Gnade annehmen. Ich möchte, dass du in mein Leben neu, intensiver, stärker, wir brauchen manchmal so den Neuaufguss, den brauchen wir. Bloß weil wir einmal Ja gesagt haben, heißt es ja nicht, dass das ausreicht für mein ganzes Leben. Es reicht für die Rettung, wenn wir den Weg mit Jesus gehen. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, für bestimmte Erkenntnisse, die ich bekommen habe für mich, Gott möchte immer noch so ein kleines Schüppchen drauflegen. Die Möglichkeit ist da. Wenn du dich heute festlegst. Und wenn du dich festlegst, dann mach es laut. Klar hört Gott auch unsere Gebete, die wir denken oder die wir ganz leise sprechen. Aber die Sache ist ja, dass der Feind, der hört uns, der soll uns hören. Und wenn ich sage, ich bin Kind Gottes, ich gehöre ihm, ich gehe den Weg mit Jesus, da vorne ist mein Ziel. Wir gehen gemeinsam auf diesem Weg zum Ziel hin. Wenn ich das sage, dann weiß der Feind erstmal, wessen Geisteskind ich bin. Er wird dich zwar versuchen zu zwicken, aber dann hast du die Auferstehungskraft und sagst, im Namen Jesu. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass Gedanken oder bestimmte Dinge, die im Umfeld passieren, wenn ich mich festlege und sage, im Namen Jesu, ihr Gedanken verschwindet, oder im Namen Jesu, der Feind soll mich hier nicht berühren. Versucht es, probiert es aus. Gott ist zwar kein Automat, wo man irgendwas reinsteckt und dann mal sieht, was unten rauskommt, aber er macht es. Und jetzt lasst euch ergreifen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Öffnet eure Herzen und wisst, dass euer Erlöser lebt. Da fällt mir ein Lied ein, was ihr wahrscheinlich nicht kennt, aber vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das können wir ja noch mal singen, bevor wir dann noch ein anderes und letztes singen. Das ist ein Lied von Luther Kosse. Das machen wir mal. Das Lied heißt Komm, komm, du Sohn des Höchsten. Komm herab, zerreiß die Finsternis. Komm, komm, du Herr des Himmels. Komm, mein treuer Freund, verlass mich nicht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch überall dem Staub der Welt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.